Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Hallo und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, dem Sportpsychologie-Podcast. Ja, schön, dass du heute wieder zuhörst oder vielleicht zum ersten Mal zuhörst. Mein heutiger Gast sitzt mir direkt gegenüber in München in einem Hotel. Er ist Papa von zwei Jungs, Ultramarathonläufer, Lauftrainer von circa 70 Athleten in seiner Laufschule, Physiotherapeut und Sportwissenschaftler. Ja, wer von euch wissen will, wann dieser Mann noch trainiert, kann ihm gerne auf Strava folgen, neben circa 5000 anderen Leuten. Für ihn hat Sport und Laufen eine sehr große Bedeutung in seinem Leben und so machte er aus seiner Leidenschaft seine Berufung. Wahrscheinlich auch geprägt von seiner Mutter, die 2006 Europameisterin auf der 100-Kilometer-Distanz wurde. Seine Marathon-Bestzeit liegt bei 2 Stunden 23. Seiner Meinung nach fehlt ihm aber die Grundschnelligkeit, um an die deutsche Spitze zu kommen. Deshalb spezialisierte er sich für Ultramarathons, sprich alles über die Marathondistanz. Bei ca. 60 Kilometer fühlt er sich erst so richtig wohl. Und dafür sprechen auch seine Ergebnisse, unter anderem dreifacher Sieger des Wings for Life Runs in Germany. Aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung als Läufer, Physiotherapeut und Sportwissenschaftler bietet er Läufern und Läuferinnen eine sehr ganzheitliche und individuelle Betreuung an, um sich weiterzuentwickeln. Dabei spielt für ihn nicht nur die Leistungssteigerung auf höchstem Niveau, sondern auch die Verletzungsprophylaxe, klar, als Physiotherapeut eine große Rolle. Dieser ganzheitliche Ansatz für Profi- und Hobbyläufer zielt darauf ab, nicht nur die Performance zu steigern, sondern eben auch die Freude am Laufen zu fördern und vor allem auch zu behalten. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, David Schönherr.
Ja, hallo Kaya, hallo alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat.
David, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Also wir haben jetzt den Freitag und übermorgen ist der Wings for Life World Run und so langsam steigt die Nervosität, aber ich fühle mich gut, ich freue mich drauf und ja, bin hyped auf jeden Fall auf die nächsten Tage.
Hast du deine heutige Trainingseinheit schon absolviert?
Ja, das war nur ein lockerer Shakeout-Run durch den englischen Garten, also war jetzt nicht spektakulär heute, aber ja, da so ein gutes Gefühl mitzunehmen, dass die Beine gut sind, dass man irgendwie gut schläft, sich gut ausruht, das spielt schon eine wichtige Rolle. Und deswegen, ja, ich bin zufrieden.
Englischer Garten, ja, das ist bei mir kommt immer Nostalgie auf, da ich ja 4 Jahre in München gelebt habe und die Strecken relativ gut. Wir sitzen jetzt hier gerade in Schwabing, also im Norden, bis in den Norden hoch, rauf, runter, sehr gut kenne. Es geht ja bei dir um die Titelverteidigung, richtig?
Ja, genau.
Nervös?
So langsam kommt es tatsächlich, ja. Wenn man so mit vielen Leuten hier spricht, die auch mit Wings for Life World Run zu tun haben und jetzt auch, dass wir die Podcast-Folge dementsprechend aufnehmen und heute Morgen wurde schon gedreht und da merkt man, okay, es steht irgendwas Wichtiges an und also die letzten Tage habe ich so gesagt, nee, ich bin nicht nervös, alles easy, ganz entspannt, aber ich muss sagen, so heute merkt man, dass die Nervosität langsam kommt, so, ja.
Ja, ist interessant. Ich hoffe ja auch, also am Sonntag ist der Lauf. Im besten Falle bekommen die Hörer die Podcast-Folge auch gleich am Sonntag noch zu hören, spätestens am Montag. Und es ist ganz spannend, was du ansprichst. Ich hatte das tatsächlich gestern in einem Coaching mit einer Athletin, die jetzt auch am Wochenende in ihrem ersten Weltcup startet, wo es ums Thema Nervosität und Anspannung geht. Und wir haben das Bild erarbeitet, einen Bogen zu spannen. Und der Release ist dann Sonntag, 13 Uhr, oder?
Ja, dann wird der Bogen, der angespannte Bogen, der Pfeil wird dann hoffentlich richtig losgelassen, dass ich dann wie ein Flitzebogen auch abgehe.
Wie ein Flitzebogen abgehst auf über 60 Kilometer, muss man ja mal dazu sagen. Ja. Genau. Bevor wir loslegen, habe ich in deinem Werdegang, in deinem kurzen Curriculum irgendwas vergessen oder gibt es da irgendwas noch zu ergänzen, was dir vielleicht wichtig ist?
Ja, genau, was du erzählt hast, war super richtig alles. Also meine zwei Jungs sind jetzt 7 und 5, der Große ist schon in der Schule. Und genau, ich komme aus Münster, habe die 70 Athleten, Athletinnen, die du angesprochen hast, die waren jetzt nicht in der Laufschule, sind nicht in der Laufschule, sondern Running Crew Münster, die ich vor 11 Jahren, 12 Jahren gegründet habe schon, so eine der ersten Crews in Deutschland. Wie hießen damals noch anders, Laufteam Münster. Aber wir haben uns dann relativ schnell so in die Crew-Richtung auch entwickeln. Wir sind eine sehr ambitionierte Crew und ja, genau, wir haben so 70 Athletinnen und Athleten, die sehr ambitioniert auch trainieren, jeden Donnerstag Track Thursday und dann haben wir jetzt noch einen Community Run jeden Freitag in Münster etabliert, was ja auch total en vogue ist momentan, diese Community Crew Runs.
Ja, ja.
Und dann haben wir aber auch so sehr leistungsbezogenes Training, Montag im Athletiktraining, ein geführtes Krafttraining und genau deswegen sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja.
Betreust du auch, also nochmal vielleicht für die Zuhörer, zum einen, wir haben vorhin auch kurz gesprochen, läufst du ja voll unter der Definition Profisportler, also ich sage mal, du verdienst dein Geld mit deinem Sport, bringst auch auf dem Niveau die Leistung, die Ergebnisse, Kaderstatus nein, weil es natürlich in dem Bereich gibt es jetzt keine Nationalteams, so man es so sagen kann, und bist Trainer.
Mhm. Ja. Ja. Also kurz einzuhaken, ich würde mich jetzt nie als Profisportler sehen selbst. Würde ich mich nie so, ich würde nie sagen, ich bin Profisportler. Ich würde sagen, ich bin schon ambitioniert und ich habe auch, glaube ich, auf so einem Ultramarathon in der Szene schon einen Namen und auch ein gutes Niveau. Und mein Ziel ist es auch, ins Nationalteam zu kommen über 100 Kilometer in den nächsten Jahren und dann nochmal eine Medaille bei einer EM oder WM zu holen. Das wäre schon nochmal ein großes Ziel. Aber momentan würde ich jetzt nicht sagen, also ich verdiene mit dem Sport Geld, aber nicht durch, weil ich gut bin, sondern primär halt dadurch, dass ich halt mir Laufschule, Running Crew, ja, auch das Social Media Game so aufgebaut habe, dass ich halt wie ein Profi trainieren kann oder beziehungsweise könnte. Mache ich ja gar nicht, weil ich halt so viel um die Ohren habe auch. Und aber als Profi würde ich mich nicht bezeichnen tatsächlich.
Spitzensportler, kannst du damit besser leben?
Oh, Spitzensportler auch nicht so richtig. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig mit, weil ich weiß, ja, ich habe mit sehr vielen Profisportlern auch schon zu tun und weiß halt, was der große Unterschied ist. Ja. Ne? Also die sind halt komplett fokussiert aufs Training. Die richten alles danach aus, dass das Training dass man davon sich regenerieren kann, dass man wirklich das ganze Leben gestaltet um das Training, dass sie halt auch das teilweise das Essen abwiegen und wirklich komplett dafür leben, dass sie halt möglichst ans Leistungsmaximum kommen. Und da bin ich halt, da ticke ich halt ganz anders. Also ich war noch nie so professionell, dass ich auf alles verzichtet habe in meinem Leben. Also es gab immer auch andere Prioritäten in meinem Leben und ich bin auch jemand, ich kann das Leben auch oder möchte das Leben auch genießen in vollen Zügen und da gehört auch da für mich dazu, dass ich mal einen guten Wein trinke oder auch mal irgendwie das esse, was ich gerne esse und nicht nur das, wo ich denke, so ja, das kann mir am besten die und die Proteinquellen oder die Kohlenhydratquellen geben, die ich gerade für meinen Sport brauche. Also ich bin nie so der Profisportler gewesen, der sich komplett nach dem Sport richtet. Deswegen bin ich mit der Formulierung etwas vorsichtig, so Profisportler.
Ja, ja, ich gebe dir da auch absolut recht. Es ist auch spannend, zu definieren, was es bedeutet. Vielleicht einigen wir uns auf so eine Hybridform, oder?
Ja. Also, damit kann ich leben.
Damit kannst du leben, das ist gut. Und ich glaube, dass der eine Grund ist einfach, dass du auf sehr hohem Niveau Athlet bist und auf der anderen Seite als Trainer einfach sehr viel Erfahrung hast. Mhm. Wie viele Einzelathleten betreust du neben den Athleten in der Laufschule?
Genau, ich habe momentan so 8 Athleten und Athletinnen, die auf sehr hohem Niveau trainieren und die auch teilweise sich für in 4 Jahren die Olympischen Spiele qualifizieren wollen, die auch jetzt als Profis wirklich arbeiten und das ist natürlich ein sehr enger Kontakt mit diesen Athleten und da kann man nicht 70 betreuen, das ist ja ganz klar. 8 finde ich schon teilweise ein bisschen viel, weil ich das so ein bisschen nebenbei mache. Also das ist wirklich dieses Training von individuellen Athleten, die ihre Ziele verwirklichen wollen, das ist mein Hobby. Also das ist wirklich so, dafür nehme ich auch nichts tatsächlich, also das mache ich alles for free, weil mir das einfach Spaß macht und weil ich mir die Athleten, die ich betreue, auch selbst aussuche. Also es ist jetzt nicht so, dass ich werde schon sehr oft angefragt, könntest du mich trainieren? Ich sag mal, 99% der Fälle sage ich, nee, ich bin ausgebucht. Und wenn ich irgendwann sage, boah, die oder der hat Potenzial, da könnte ich mir richtig vorstellen, die zu Olympia, zu internationalen Meisterschaften zu bringen, dann sage ich halt so, hey, lass das mal machen. Das hört sich alles spannend an.
Ja, sind ja dann auch oft spannende Projekte, also auch gerade von jüngeren Athleten oder wenn man auch die Entwicklung von so einem Athleten mit begleiten darf, von auch einem absoluten No-Name. Ich glaube, das ist auch einfach extrem spannend.
Ja, und das ist einfach so meine Leidenschaft, also mit meinem ganzen Wissen, Know-how und meiner Erfahrung der letzten ja, 12 Jahre als Selbstathlet und irgendwann dann auch jetzt so 8 Jahre bin ich auch Trainer, ja, das Maximale rauszuholen und auch trotzdem nicht das Menschliche und das Ganzheitliche an einem Athleten halt im Auge zu behalten und da trotzdem das Maximale rauszuholen an Leistung. Und ich bin
Ja.
halt Fan davon, wenn man, ja, wenn man betreut und wenn man trainiert, immer nachhaltig zu denken und
Ja.
nicht über, ja, wir wollen jetzt in einem Jahr das Maximale rausholen, sondern wo, jetzt bist du vielleicht Anfang 20, 23, 24, könnte man sich vorstellen, dass man da das Maximum erreicht, dass man dann halt auch, ja, vorsichtig erstmal alles startet und
Ja.
mit dem Umfang, also Kilometer, die gelaufen werden pro Woche, erstmal ein bisschen schaut, wie hoch man da gehen kann und eher langfristig Athleten und Athletinnen trainiert, als ja, das Pulver zu früh
Schießen, ja.
verschießen und da auch Verletzungen halt dadurch vermeiden kann, dass man eher ein bisschen vorsichtig am Anfang ist.
Ja, finde ich einen guten Ansatz. Das ist ja auch so dieser nachhaltige Ansatz, den ich ganz gerne ja, mit in meiner Arbeit integriere, in Sportpsychologie, Thema klar, Leistungsoptimierung. Wir sind irgendwo im Leistungssport, sprechen ja heute auch um den sehr, über den sehr oder ganz besonders über den sehr ambitionierten Amateursport. Und klar, Performance, aber trotzdem die Gesundheitserhaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich finde, das sind ganz schöne Themen. Bevor wir richtig einsteigen, frage ich meine Gäste immer danach, dass sie in 3 Worten ihre Sportart beschreiben. Jetzt ist es bei dir die Sportart und vielleicht dein Beruf als Trainer und in 3 Worten dich als Person. Also 9 Worte. Kurz fassen.
Neun Worte.
Also 3 Worte deine Sportart. Wie würdest du in 3 Worten
Oh,
Ultramarathons beschreiben?
ausdauernd.
Literally.
Nee, ja. Extrem hart. Ja, das waren
Ja.
jetzt schon 3 Worte.
Nee, das zählt nicht. Da ist noch was. Extrem und hart. Ja, du
Ja,
darfst
nee,
schon noch was
extrem
sagen.
hart und
Ja.
auch kräftezehrend.
Ja.
Also, ja. Also hört sich jetzt also anstrengend, macht ja auch Spaß. Ne? Und dann zu meiner Person,
Zu deinem Beruf noch
zu
als
meinem
Trainer?
Beruf. Vielseitig,
Mhm.
erfüllend
Mhm.
und herausfordernd.
Mhm.
So, ja. Und dann noch
Und du
so
als Privatperson?
als Privatperson. Leidenschaftlich. Wie ich schon sagen, dass ich dann chaotisch, aber lebensfroh.
So chaotisch sieht es ja gerade gar nicht aus im
Nee,
Hotelzimmer.
ja, aber schon,
Bist erst gestern eingezogen, oder?
das Ding ist, ich habe immer so viele, viele Projekte gleichzeitig, dass ich dann halt
Ja.
häufig dann auch, ja, nicht immer so meinen roten Faden vor Augen habe, sondern dann auch so, ja, bisschen zu viel rechts und links. Also das meine ich eher mit chaotisch, nicht, dass jetzt hier alles rumfliegt aus dem
Ja,
Hotelzimmer, sondern
okay.
eher
Ja.
so vom Kopf her, dass ich manchmal so ein bisschen gerne ein bisschen zielstrebiger wäre, so also dass ich halt, ich bin immer sehr selbstkritisch, muss ich auch sagen. Das heißt, ich bemängel auch viele Sachen, die bei mir nicht optimal so perfekt laufen. Und deswegen wäre ich gerne lieber, dass ich halt von A nach B die direkte Linie ziehe und nicht immer rechts und links. Aber es hat auch Vorteile, wenn man mal so ein bisschen rechts und links auch unterwegs ist und ja, dass man halt vielleicht nicht direkt den direkten Weg zum Ziel sucht, hat auch Vorteile und ich glaube, ich habe schon relativ viel auch aufgebaut und so und vielleicht ist es deswegen, weil ich auch manchmal so ein bisschen chaotisch bin, auch
Andere Möglichkeiten
andere,
siehst.
eröffnet mir vielleicht auch
Ja,
andere
ja, ja,
Möglichkeiten,
ja.
ja.
Glaube ich auch, definitiv. Ich entdecke mich da auch manchmal ein bisschen.
Ja.
Also insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. David, jetzt, wie war das mit dem Wings for Life Run? Dein erster Start 2019 in München. Ich glaube, dazu gibt es eine ganz, ganz nette Geschichte oder also fast eine ganz, ganz schöne Anekdote. So ganz
Ja.
geplant war es ja nicht, oder?
Nee, nee, absolut nicht. Also mein großes Highlight war da der London-Marathon. Da habe ich mich sehr lange darauf vorbereitet. Ich war in der Form meines Lebens. Ja, wollte da, glaube ich, 2:20 laufen. Und ja, dann der London-Marathon an sich. Ich war sehr angespannt. Ich war 5 Tage da in London. Wurde ich damals von New Balance eingeladen und war da im 5-Sterne-Hotel. Alles wurde uns da geliefert. Ich stand schon so ein bisschen unter Druck, dass ich dann halt auch liefern muss und habe schon die Nächte davor so habe gemerkt, ich kann nicht richtig schlafen, so, und habe mich total verrückt gemacht. Also ich bin schweißgebadet teilweise aufgewacht und dachte so, oh, voll Panik davor, dass ich jetzt irgendwie versage oder so. Und das hat sich irgendwie so in meinem Kopf festgebrannt, dass ich dann auch von der Startlinie echt so keine Freude mehr daran hatte, sondern mir eher so wirklich schon so negative Gedanken gemacht habe. Weil ich habe mich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mit irgendwas Sportpsychologie, Mindset, mit mentale Stärke, mit der Thematik habe ich mich bis dato halt überhaupt nicht auseinandergesetzt und wusste gar nicht, was in dem Moment mit mir passiert. Und bin halt losgelaufen und war von Anfang an ein ganz, ganz katastrophales Rennen für mich. Also ich bin dann noch unter 2:30 gefinisht, was jetzt auch nicht für die meisten gar keine schlechte Zeit ist, aber ich war halt super fit. Und ich habe keine Gruppe gefunden. Es war so ein bisschen Gegenwind und ich habe wirklich alles so negativ geredet. Es läuft heute gar nicht. Und ich hatte
es nachher.
Ja, wirklich. Also von ersten Kilometer. Und es war so schade, weil ich war da in London. Es waren alles für mich organisiert. Ich kam da in den ersten Block rein und musste mich um nichts kümmern. Das hätte so schön werden können. Und darüber habe ich mich während des Rennens auch geärgert. Nochmal so, ne? Das ist nochmal so gesagt, David, genieß es doch einfach jetzt. Aber es hat natürlich nicht funktioniert. Das kann man halt nicht erzwingen. Und ich weiß noch, wie ich da über einen roten Teppich kam und dachte, boah, was für ein schlimmer Marathon. Das war mein schlimmster Marathon, obwohl London halt so von der Stimmung und so. Mir war das alles dann noch zu laut. Ich wollte jetzt einfach, ich will hier in Ruhe einfach einlaufen und mich quälen. Und mir war das einfach zu viel da und ganz, ganz schrecklich, ganz schreckliche Erinnerung. Ja, dann bin ich ganz enttäuscht nach Hause geflogen, war dann irgendwie noch 2 Nächte in London irgendwie feiern bis zum Morgengrauen. Hab so damit ganz gut abgeschlossen, weil das waren irgendwie ganz, ganz gute Abende. Und dann kam ich in Münster wieder an und dann war ich ein paar Tage da und dann sind wir schon nach Dachau gefahren, weil der Onkel meiner Frau hatte da Familienfeier, hat uns da eingeladen und deswegen, ich habe da tatsächlich noch gar nicht mit einer Anmeldung mit einem Wings for Life World Run so geliebäugelt. Ich habe es vorher immer verfolgt so und fand es irgendwie total cool, auch ein cooles Format, habe mich immer schon so ein bisschen gereizt, aber ja. Ich kam halt gerade aus dem Marathon, hatte noch mega Muskelkater und dachte so, ja, da kannst du ja 2-3 Kilometer laufen und ist aus dem Aus so nach einer Woche nach dem Marathon. Aber ich dachte mir so, ja, komm, warum nicht? Einfach mal für einen guten Zweck, ein kleiner Shakeout-Run. Genau. So, ne? Und dann bin ich halt auch mit der Einstellung dahin gefahren. Davor hatten wir noch so eine kleine Familienparty und da, ja, weiß ich noch, habe ich noch, keine Ahnung, schon wahrscheinlich eine Flasche Rotwein getrunken und habe mir dann den Bauch voll, also überhaupt kein Carbo-Loading. Ich weiß nicht, was ich da alles gegessen habe. Also auf jeden Fall so die suboptimalste Vorbereitung, die man sich so vorstellen kann. Ich hatte auch keine Carbon-Schuhe an. Also ich habe einfach nur so Dauerlaufschuhe. Ich glaube, den New Balance Suntader damals fand ich super, ja. Den Schuh, aber halt ohne Carbon, kein schneller Schuh hatte ich an. Ich habe es einfach nicht ernst genommen. Ich dachte so, ja, da fährst du hin und läufst ein paar Kilometer und fährst wieder nach Hause. Und habe ich mich an die Startlinie gestellt. War es relativ kalt, 3 Grad Schneeregen. Ich hatte auch nur T-Shirt und kurze Hose mit. Ich weiß noch, Florian Neuschwander stand da neben mir und war völlig eingepackt mit langer Hose, Jacke und allem drum und dran, Mütze. Und da dachte ich, ja, super, hast dich hier richtig gut vorbereitet. Und ich bin losgelaufen, hatte Muskelkater. So, und ja, dann bin ich ganz gut reingekommen, hab den Kindern abgeklatscht, bin dann einfach so lange, wie es geht, da vorne in der Spitzengruppe mitgelaufen. Und also das habe ich mir so vorgenommen und dachte so, ja, da du kommst ja ganz gut rein, hast irgendwie Spaß dabei, hab irgendwie ein Grinsen auf dem Backen gehabt und dachte so, ey, irgendwie läuft es ja ganz gut, ne? Also irgendwie strengt sich das jetzt nicht so an, so in 3.
Gegenteil der London, des London.
Genau, es
Vibes.
War komplett das Gegenteil. Ja. Ich hatte auch gar keine Gels mit oder so, ne? Ich habe mich um nichts gekümmert, wirklich. Also ich hab dann, Florian Neuschwander hat das gesehen, ja. Dass ich halt keine Gels habe und hat dann mir seine Hälfte abgegeben, weil gesagt, ich habe eh so viel mit. Und der hat auch Eigenverpflegung an jedem 5. Kilometer, seine eigene Flasche mit Gels. Und genau, dann bis Kilometer 27 und dann habe ich gesehen, dass an einer Verpflegungsstation, wo ich auch ein Wasser getrunken habe, auf einmal so drei Jungs weggerannt sind. Und da habe ich gesagt, ja, sollen sie mal machen, so. Und dann habe ich mich aber, dachte ich so, ja, irgendwie hast du jetzt gefühlt jetzt die ersten 27 Kilometer gechillt. Also wir waren schnell unterwegs, 3,40er Schnitt, aber für mich war das an dem Tag irgendwie relativ locker. Und dann bin ich halt aufgelaufen wieder oder habe die Gruppe wieder eingesammelt, bin dann irgendwie Kilometer in 3,20 gelaufen und dann habe ich halt gemerkt, oh, die röcheln aber ganz schön, ne? Und dann habe ich in mir in dem Moment gesagt, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach die schocke und einen Gegenangriff starte, ne? Und dann habe ich das halt gemacht, ne? Also Florian Oschwaner war, glaube ich, auch ein bisschen ein bisschen baff, was ich da gemacht habe. Da weiß ich noch genau, ging so aus dem Ort raus und da habe ich mich so umgeguckt, auf einmal waren so 10 Meter, 20 Meter, ne, habe ich eine Lücke rausgelaufen. Und die Lücke habe ich tatsächlich dann bis ja, 63 Kilometer gehalten und habe dann allen Konkurrenten sozusagen, glaube Flo, habe ich irgendwie gut einen Kilometer abgenommen und den anderen deutlich mehr und habe dann ja sehr, sehr überraschend gewonnen. Und da weiß ich noch, da war ich ganz lange weltweit führender, weil ich habe halt so Gas gegeben. Ne? Ich bin hinweggelaufen, da habe ich, keine Ahnung, 3:30 bin ich
Ja.
gelaufen, Marathon bin ich bei, da war es schon ein bisschen hügelig danach Karlsfeld, ab Kilometer 35 bin ich Marathon durchgekommen in 2:35. Und da dachte ich so, oh, das ist ja flott. Das ist ja gar nicht so viel langsamer als in London. Ne? Da bin ich 2:29 gelaufen. Aber ich habe mich so gut gefühlt und war total euphorisch, habe total genossen.
Ja,
Und
ja.
auf einmal waren die ganzen Kameraleute um mich und dann werden immer Schilder angezeigt, wie viele weltweit noch am Start sind. Und auf einmal so Top 5. Boah, wie krass ist das denn? Ne? Dann habe ich irgendwie, genau, da habe ich bei Kilometer 55 hab ich einen Krampf in der Wade bekommen. Da bin ich stehen geblieben. Ja, weil ich konnte nicht mal weiterlaufen, das
Ja.
tat so weh. Ne? Und da war ich als Physio, weiß ja, komm, ein bisschen triggern, ein bisschen massieren. Und dann weiß ich noch genau, der Kameramann, der neben mir stand, David, du bist weltweit Führender, du kannst jetzt nicht aussteigen. Ich sag so, ja, ich muss mich kurz massieren, ich habe Krämpfe, ich bin noch nie so weit gelaufen. Ja, und dann bin ich halt weitergelaufen und bin dann mit einem kleinen Abstand weltweit Zweiter geworden hinter einem Russen, nee, doch, hinter einem Russen, der in der Türkei in Izmir
Ja.
gelaufen ist. Und die hatten eine gerade Strecke mit Rückenwind. Und da dachte ich so, ach, schade, hätten wir das in München gehabt, dann hätte ich vielleicht
Knapp
gewonnen,
sogar
so.
globaler Sieger.
Genau,
Ja,
genau. Und
gut.
aber das war echt so eines bis dahin, oder vielleicht immer noch so eines meiner schönsten Rennen, weil das so überraschend war. Ne? Und
Ja.
ich wurde da so gefeiert von der Masse zurück zum Olympiapark gefahren und da waren alle und da sind da
Ja.
ausgerastet. Und das war so, so cool, weil niemand damit gerechnet hat. Und damals war ich 2019, kannte mich in der Szene, auch beim Wings for Life World Run, kannte mich halt noch niemand. Ich war da der komplette
Ja,
Underdog
ja.
und da waren halt total viele Favoriten, wo man gesagt hat, die spielen eine Rolle. Aber mich hat keiner da erwähnt und deswegen war es halt so umso ja, schöner, dass ich da halt an dem Tag völlig überraschend gewonnen habe, vor allem nach der Pleite da in London, wo es mir echt schlecht auch ging, so,
Ja,
ja.
es ist, ich finde die Geschichte total cool. Deswegen habe ich dich auch darauf angesprochen, so dieses per Zufall sich anmelden, per Zufall gewinnen. Und das ist ja ein Effekt, den man ganz oft kennt. Also wenn die Erwartungen sehr niedrig sind oder gar keine Erwartungen da sind und auch eigentlich ein Tool oder eine Intervention, mit der ich sehr gerne arbeite, mit Sportlern auch. Also die Erwartungen auch mal unten halten oder so ein Even, also mit Fußballern auch so mental sich vorzustellen, es steht immer 0-0. Weil dementsprechend muss ich ja immer weiterarbeiten, weiterarbeiten, bis der Abpfiff kommt. Und wenn man irgendwie so weiß, okay, hey, man hat jetzt auch nicht wirklich was zu verlieren, man geht da locker ran und sagt, ja, ich laufe jetzt mal den Muskelkater raus. Glaube ich, hatte das genau diesen positiven Effekt. Und was du auch beschrieben hast, ich sitze dir gegenüber, ich habe das jetzt auch gesehen mit deiner Mimik und Gestik, auch so dieses Lachen im Gesicht. Und das ist auch ein Tool, was man ja auch anwenden kann, dass man sagt, okay, man versucht auch mal, wenn es nicht so gut geht, einfach mal kurz an was Schönes zu denken und zu lachen, weil durch den Trigger der zum Beispiel Muskeln, die fürs Lachen zuständig sind, werden ja auch im Hirn letzten Endes ja, Bereiche aktiviert, mit denen ich positive Emotionen verknüpfe. Und so hast du dich halt voll in diesen Flow reingearbeitet. Und ich überlege, ich glaube, ich bin 2019 tatsächlich auch, ich habe es auch mitbekommen, weil ich auch selbst mitgelaufen bin. Und das ist eine Wahnsinnsstimmung. Und ja, unverhofft kommt oft. Das ist natürlich dann noch der Überraschungseffekt dazu.
Das war das erste Mal, glaube ich, dass ich halt so Power of Mind, so, also oder was das ausmacht, einfach so in London,
Ja.
eigentlich super vorbereitet, getapert.
Ja.
Man macht sich völlig verrückt, macht sich sehr, also ich stand so subjektiv total unter Druck und dann funktioniert nichts. Ja? Und
Ja,
ich meine, der Körper ist ja der gleiche, aber
am Tag X sind es halt 90% mental, 10% Kopf, also
das
oder
ist
wie auch
ja.
immer prozentual,
Also
aber.
das habe ich gedacht, das ist ja völlig verrückt, was der Kopf mit einem macht. Und eigentlich müsste man da, also bis dato habe ich, wie gesagt, nie was damit gemacht. Und da dachte ich, du musst da mehr mit dem Kopf arbeiten. Also das ist ja so ein Tool, was halt noch so unausgeschöpft oder da habe ich so wenig dran gearbeitet, dass es da irgendwie noch so viel, ja, so viel rauszuholen gibt.
Die Macht der
Ja,
Gedanken.
wirklich. Also das hat mich total fasziniert. Auch so im
Ja,
Nachgang
ja.
habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Also
Ja.
wie hast du das geschafft? Du stehst mit Muskelkater am Start und dann läufst du da 63 Kilometer im, keine Ahnung, 3:46er Schnitt. Wie ist das möglich?
Ja,
So, ja.
absolut. Deswegen fasziniert mich auch meine Arbeit so.
Ja,
Und
kann ich mir vorstellen.
zu dem, wie du gerade sagst, du hast auch erst da angefangen, dir Gedanken darüber zu machen. Ganz aktuell ist ja dein Vlog rausgekommen, also eine Trilogie. Es sind drei Teile, kann sich jeder anschauen auf YouTube. Der Weg zum Ultramarathonläufer. Und ich habe mir jetzt Teil 1, kam ja, glaube ich, vor 3 Wochen raus. Teil 2 jetzt erst vor ganz kurzem zum Höhentrainingslager.
Gestern, glaube ich, ne?
Gestern,
Ja,
vorgestern,
ja.
irgendwie sowas. Und Du sagst einen Satz, Ultramarathon hat eigene Grenzen. Da muss man schauen, was machen die Beine, was macht der Kopf. Naja, und dann ist es erstmal Mann gegen Mann. Und man muss schauen, wer am weitesten rennen kann. Wo sind denn die größten Herausforderungen
Ja, also
im
irgendwann,
Kopf?
vor allem mit dem Format hier Wings for Life World Run, also irgendwann wird es halt hart. Also ich habe das Glück, ich bin halt so geborener Ultraläufer. Also ich kann das sehr, sehr gut in diesem 340er, 345er Bereich halt wie so ein Dieselmotor durchlaufen. Und mir macht das auch relativ lange noch Spaß so. Na, wo einige sagen so bei 20 Kilometer, oh, ich muss jetzt noch so ewig laufen, ist eher so bei mir, da freue ich mich so. Das ist halt eigentlich was Positives für mich, vielleicht, weil sich das auch von 2019 immer noch so eingebrannt hat, ne? Dass ich das
Vermutlich,
halt
ja.
kann so. Und ja, dann irgendwann wird es halt hart, so 50, 55, wo dass die ersten Krämpfe kommen, wo man halt wirklich sich sehr ermüdet fühlt und das Catcher-Car einfach noch so weit weg ist und man denkt sich, wie soll das funktionieren so. Und ich finde, dann da drauf zu laufen, dass man sagt, ja, ich kann diese Schmerzen tolerieren. Ich glaube, da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, dass man halt über Schmerzen gehen kann. Dass man sagt, hey, ich bin jetzt so stark und so, auch wenn es so, wenn ich weiß, jeden Moment könnte mein Bein einfach nicht mehr funktionieren, weil es halt krampft, so, dass man das halt so ein bisschen ausblendet. Und dass man halt trotzdem so an sich glaubt und auch da an die Stärke glaubt, dass man halt einfach genau diese Fähigkeit besitzt, dann in diesem Moment stark zu bleiben und die Pace auch einigermaßen halten zu können, auch wenn es richtig hart wird. Und der Körper schreit, hör auf, hör auf, es reicht, 50 Kilometer reicht, ne? Aber dass man dann trotzdem noch 14 Kilometer, 13 Kilometer weiterlaufen kann, ich glaube, das ist, ich meine, 50 Kilometer können viele Leute laufen, so. Ich meine, wir hatten in den letzten Jahren häufig hier wirklich deutsche Meister, Marathon, viele Top-Athleten, die 2:12 bis 2:16 Marathon stehen haben, was deutlich schneller ist, als ich auf dem Papier bin, jemals gelaufen bin. Deswegen, die haben nie gewonnen. Es war immer, also es war immer Flo oder ich, die hier gerockt haben. Und ich glaube, das liegt auch an dieser Leidensfähigkeit, dass man halt über diese Distanz hinausgehen kann und dann weiterlaufen zu können, wenn der Körper eigentlich sagt, reicht für heute.
Ja,
So.
spricht sehr dafür, dass hier die mentalen oder die mentale Stärke oder auch der Umgang mit ja, der Psyche, der Umgang mit mentalen Themen einfach eine Riesenrolle spielt und einen Riesen Effekt hat. Und was ich da auch ganz spannend finde, ist in solchen Momenten, das ist so ein bisschen die Lokalisierung vom Fokus, arbeite ich ganz viel mit, wo ist dein Fokus in dem Moment? Und wenn du so beschreibst, was einem alles wehtut, wenn ich in dem Moment anfange, mich darauf zu fokussieren, was mir alles wehtut, dann kann ich sowieso aufhören. Aber es gibt ja auch Dinge, auf die ich den Fokus legen kann, die funktionieren. Ich kann noch eigentlich ganz gut atmen, zum Beispiel. So, also ich glaube, der Atem, der funktioniert ja relativ gut, relativ lang, gerade wenn man so einen Dieselmotor hat, wie du sagst. Die Beine tun auf jeden Fall vorher weh. Das heißt, auch da sich vorzunehmen, hey, mein Fokus liegt auf die Dinge, auf den Dingen, die gerade gut funktionieren. Auch auf dem Thema, ich hab's ja selbst gewählt, ja, es ist meine Entscheidung, hier mitzulaufen. Und dann natürlich auch so Schlüsselerlebnisse, so Erfahrungen wie 2019. Hey, überleg mal, wie sich das angefühlt hat. Und wenn der Fokus darauf gelegt wird, was das auch emotional und gedanklich wieder mit einem macht, das ist ja immer so dieses, ich spreche da ganz gern von dem Dreieck, Gefühle, Gedanken und Verhalten, das sich ja auch immer so reziprok wechselseitig beeinflusst.
Ja, letztes Jahr zum Beispiel hatte ich, da war es so sehr schwül hier, 23 Grad, aber so eine sehr drückende Gewitterluft und die Verpflegung lief nicht ganz optimal. Das heißt, ich hatte keine Salztabletten, ich hatte zu wenige Gel, zu wenig getrunken, weil es gab auch leider zu wenig an den Verpflegungsstellen. Hoffentlich läuft das dieses Jahr besser, aber ich habe auch zum Glück Eigenverpflegung. Und da habe ich relativ viel Krämpfe bekommen, schon früh. Und da hatte ich tatsächlich immer diesen Moment von 2019 im Kopf, halt, dass ich da vom Catcher-Car eingeholt wird und dass mich alle umarmt haben, dass ich da direkt bayerisches Bier da bekommen habe oder mit dem Wing-Mädel stand und Fotos gemacht wurden. Und also das hat sich so eingebrannt, dass ich halt wirklich von diesen Schmerzen das in dem Kopf so reproduzieren konnte, wie schön es ist, dann vom Catcher-Car eingeholt zu werden als Erster. Und dann, ja, und dann hat mir das total geholfen, da auch drauf zu bleiben auf dem Gaspedal und nicht zu sagen, ey, ciao Leute, ich bin raus so. Und der zweite, ich wusste auch nicht, wie knapp der hinter mir gelaufen ist. Der ist da letztendlich 58 Kilometer gelaufen, aber das wusste ich halt nicht. Also das wird mir nicht angesagt. Und deswegen war es halt auch für mich dann total wichtig, dass ich halt jetzt nicht, ja, nicht mich von den Schmerzen oder von dem, dass es halt gerade nicht so gut läuft, mich zu sehr beeinflussen lasse, dass es halt schlechter wird, so von der Stimmung und auch von der Pace, oder ich dann halt komplett aufhöre. Und das hat mir total geholfen, dass ich diese positiven Bilder dann noch im Kopf hatte.
Ja, das ist ein total schönes Tool, was ich sehr, sehr gerne anwende, weil eben auch Gedanken, also ich kann ja Gefühle an sich kann ich ja nicht verändern. Also es ist auch sehr schwierig zu sagen, naja, jetzt fühle ich mich wieder gut. Aber über Gedanken oder über das Verhalten, auch Körpersprache, so, du kennst es ja vielleicht von Leuten, die du auch trainierst, wenn dann irgendwann der Kopf nach unten geht, dann kommen die Schultern nach vor. Ja gut, was passiert automatisch, kriege ich weniger Luft.
Ja.
Das heißt auch so in so Momenten zu sagen, okay, in den Momenten suche ich irgendwie Richtung Himmel, suche mir eine Wolke. So, Kopf geht hoch, Schultern geht zurück. Ja. Und das hat dann auch wieder diesen physischen Effekt, okay, wow, ich krieg bessere Luft, was dann natürlich auch wieder den Effekt hat, okay, ich fühle mich auch wieder besser. Und das sind alles so Bilder, mit denen man arbeiten kann oder auch Verhalten, um Einfluss auch wieder auf meine Gefühle zu nehmen. Jetzt sagst du, dass, ja, diese Distanzen, ich glaube, ich habe das auch in dem Vlog eben gehört, also plus die Pace, die du läufst, also sprich ab 60 Kilometer, und dann läufst du eine Pace im Schnitt 3,40, 3,45 Minuten den Kilometer. Für dich was sehr Besonderes sind, auch was sehr Emotionales, so an deine Grenzen zu kommen. Was genau meinst du damit? Also spielen auch bestimmte Trigger eine Rolle, oder welche Emotionen sind es, die dich da auch vielleicht antreiben, oder sind es vielleicht auch gerade die Emotionen, die da losgelöst werden, die auch wie so eine, ja, auch so eine Art Suchtverhalten auslösen, weil man die auch wieder erleben möchte?
Ja, also es ist halt, also wer jetzt schon mal irgendwie einen Halbmarathon oder Marathon gelaufen ist, dann ist es ja, geht das schon sehr nah an dieses Emotionale, dass man wirklich so lange dafür trainiert hat und dann am Tag X wirklich das körperliche Limit erreicht. So. Und dann kommt man über die Startlinie, und man sieht ja auch ganz viele Leute danach weinen einfach. Ja, ne? Man ist einfach total erleichtert, dass es geklappt hat. Man ist an die Grenze gegangen, hat sich vielleicht auch überschritten oder verschoben für sich, was man vor ein paar Monaten hätte nie gedacht hätte oder nie sich vorstellen könnte, dass man so eine Distanz erreicht. Und das muss man sich halt vorstellen, dieses Gefühl. Aber das habe ich zum Beispiel beim Marathon auch. Aber beim Ultramarathon ist es 3 bis 4 Mal so stark. Ja, also ich kann das gar nicht so in Worte fassen, was mit einem da passiert. Aber wenn ich jetzt, man muss auch differenzieren. Also ich habe auch schon Ultramarathons gewonnen, da war es nicht so. Ich bin zum Beispiel in rund um Müritzsee, das sind, glaube ich, 75 Kilometer, den habe ich mit einer halben Stunde Vorsprung gewonnen und bin dann halt nicht so ans Limit gegangen, weil ich wusste so, hey,
da kommt niemand mehr,
kannst du duschen und dann einen zweiten empfangen. So. Aber da war es halt, da bin ich halt gelaufen, und dann war es eher so ein Trainingslauf, da, klar, habe ich mich gefreut, aber das war nicht an dieses Limit gehen. Und wenn ich hier beim Wings for Life World Run gegen Flo am Sonntag laufe,
sagen, gut, dass der Flo da, hier mitläuft.
Ja, genau. Und dann ist es halt so, da muss ich ans Limit gehen, da gibt es kein Zurück. Da, wenn du losläufst, dann musst du alles geben, damit du an diesem Tag bestehst und das erreichst, was du dir vorgenommen hast, oder das, was halt möglich ist an diesem Tag. Und dieses Gefühl zu geben, wenn ich das Catcher-Car einholt, oder wenn man ins Ziel kommt und wirklich völlig entkräftet ist, oder das Gefühl hat, ich habe alles rausgefeuert, was ich heute im Tank hatte. Und darüber habe ich mich jetzt so lange drauf vorbereitet. Ich bin dieses Jahr nur für diesen Lauf schon über 2000 Kilometer gelaufen im Training und habe so oft an dieses Rennen, an diesen Moment gedacht, wenn das Catch-up hatte ich erholt. Wenn das passiert und du bist wirklich zufrieden und hast das Gefühl, heute habe ich alles gegeben, dann ist es an Emotionalität fast nicht zu überbieten. Da habe ich nur eine Sache, die mich noch mehr emotional aufgewühlt hat, und das war die Geburt meiner Kinder. Also da, wenn das erste Mal, das ist aber ähnlich. Ich würde sagen, vom emotionalen Stellenwert, wie man sich fühlt, dieses Ausbrechen von Freude und von, also das kann man ja gar nicht beschreiben, ne? Also da denkt man so, man ist so außer sich, ne? Man könnte tanzen, man könnte, ne? Also bei Wings for the World Run kann ich ja nicht mal tanzen, aber ne, einfach dass man wirklich so völlig, ja, außerhalb von allem, was man für möglich empfunden hatte, so an Emotionalität, dass man da nochmal drüber hinaus wächst. Das habe ich nur bei der Geburt meiner Kinder und halt beim Gewinnen das Catcher Car 2019 und auch letztes Jahr, weil das ja emotional so gespürt habe. Also das ist halt schon echt sehr, sehr krass, und ich finde mit nichts anderem so zu vergleichen.
Ja, ich finde es super spannend und wir wollten uns ja heute auch eben gerade so um das Thema Profisport und Amateursport, auch die Unterschiede von mentalen Themen oder auch Parallelitäten unterhalten. Und was ich da interessant finde, ist gerade in Bezug auf Laufen, Grenzen werden verschoben. Ja? Was für dich ab 60 Kilometer passieren kann, auf deinem Niveau, auf Flohs Niveau, also Floh Neuschwandner, ist bei anderen vielleicht bereits ab den 10 Kilometern. Also Laufen ist eine extrem einfache Methode im Sport, einfach im Sinne von, man braucht Laufschuhe und man kann, wenn man möchte, Grenzen verschieben und oder an Grenzen gehen, Grenzen verschieben oder darüber hinausgehen, um genau dieses Gefühl, das du jetzt gerade beschrieben hast, bei dir sind es halt ab 60 Kilometer, ja, bei mir sind es dann schon ab 20 oder vielleicht ab 40, würde ich auch sagen, so ab der Marathondistanz, diese Emotionen zu erleben, etwas geschafft zu haben, was ganz intensiv ist. Erlebst du das auch bei deinen Klienten, die du betreust? Also, dass da wirklich so auch in den Alltag was für die Persönlichkeitsentwicklung mitgenommen werden kann?
Ja, absolut. Also auch das gibt ja auch sehr vielen, nicht nur dieses Emotionale und dieses, dass man halt, sag ich, es ist jetzt überspitzt ausgedrückt, aber nicht diesen grauen Arbeitsalltag hat, sondern da mal ausbricht, Ziele hat, die jetzt nicht jeder schafft, wo man sich halt auch vielleicht so ein bisschen absetzen kann und wo man halt auch einfach im anderen Kontext stolz auf sich ist, was man erreicht hat. Und das gibt, also was ich so in der Laufschule immer sehe, von Leuten, die halt eingestiegen sind, und dann ans Laufen kommen, vielleicht ihre ersten Volksläufe haben, das ist für die wirklich ja, atemberaubend schön, dass halt, dass sie erleben, so, hey, ich mache jetzt einen Wettkampf und ich laufe eine Zeit, die ich nie gedacht hätte, oder überhaupt, dass ich 30 Minuten am Stück laufen kann. Und da, jetzt laufe ich auf mal 5 Kilometer Wettkampf hier. Also das ist, gibt sehr vielen diese Freude und ganz, ganz viel Struktur und Routine so im Alltag. Und das ist ja was sehr Positives. Da werden Glückshormone ausgestoßen. Man kann, ja, man fühlt sich besser. Also man fühlt sich vitaler und man hat diese Ziele. Ja, dieses tägliche Training oder nicht bei Einsteigen jetzt nicht tägliche Training, aber zweimal, dreimal in der Woche. Dann diese Ziele, mittelfristigen und langfristigen Ziele. Irgendwann mal vielleicht einen Halbmarathon laufen. Und das gibt total viel Struktur. Ich habe das Gefühl, Leute, die mit dem Laufen starten, sind deutlich glücklicher und deutlich ausgeglichener.
Das ist, also kenne ich auch aus meiner Arbeit und es werden, glaube ich, übers Laufen schafft man es auch ganz viele Bedürfnisse zu befriedigen, die man vielleicht woanders nicht befriedigt bekommt. Auch Thema Anerkennung natürlich, irgendwo
Genau,
Leistungsorientierung,
Anerkennung, ganz wichtig.
kann aber positiv oder negativ
Ja,
natürlich sein,
absolut.
aber auch mein Selbstwert, der vielleicht, ich sage immer, Selbstwert oder Selbstbewusstsein ist nichts, was weg ist, aber es kommen ganz viele, ob jetzt Athletinnen, also Profisportler oder auch aus meiner Arbeit in der Praxis, Menschen zumindest sagen, sie würden gerne an dem Selbstwert arbeiten oder sie haben den nicht. Aber es ist nicht so, dass man den nicht hat, aber man muss natürlich dafür arbeiten, ihn auch wieder zu spüren. Und es gibt immer Phasen im Leben, wo man vielleicht weniger spürt, man sich weniger selbstbewusst fühlt. Und es gibt Phasen im Leben, wo man sich selbstbewusster fühlt. Und ich glaube, da ist Sport generell, also das ist auch voll mein Credo, Sport ist immer gut. Aber Laufen insbesondere, weil es so einfach ist, ein ganz schönes Tool, um auch daran zu arbeiten. Also über Grenzen hinauszugehen oder die Erfahrung zu machen, okay, wenn ich für was arbeite, schaffe ich das auch, habe ich auch Erfolg, vielleicht unabhängig von meinem Job oder von meiner Arbeit. Und diese Erfolgserlebnisse, ist eigentlich egal, wo ich die in meinem Leben sammle, natürlich auch zu meiner Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht auch ja, zu mehr Selbstvertrauen auch oder mehr Mut auch in anderen Bereichen führen.
Absolut, absolut. Also ich finde, das ist das Einfachste, beim Laufen Erfolge zu sehen, wenn man da vernünftig natürlich rangeht, vielleicht sogar mit Trainingsplan und sich dann gewisse goldene Regeln hält. Also es ist halt das Einfachste der Welt. Wenn du einen Job hast, okay, muss man studieren, muss man in der Karriere sich sehr, sehr viel anstrengen, dann hat man irgendwie wird man abgeworben oder ne, man bewirbt sich nochmal. Also es ist halt ein sehr steiniger, langer Weg, um die ersten Erfolge zu sehen. Und meistens kann man auch diese Zusammenhänge, ey, ich habe mich wirklich da angestrengt und deswegen bin ich jetzt hier oben in der Karriereleiter, kann man gar nicht so überblicken. Und beim Laufen, wenn man das mal so ummünzt, ist es ganz, ganz einfach, Erfolge über Training
Transparent zu machen auch,
transparent zu
oder?
machen, zu sehen, zu merken, ich habe trainiert, ich habe gearbeitet und bin jetzt besser als vor einem Monat. So, und das ist halt total messbar. Also, die meisten haben ja irgendwie eine Laufuhr und dann auch da die Fortschritte zu sehen. Oder auch wenn man nur mit dem Handy stoppt und jetzt mal sagt, ey, ich bin vor einem Monat die Strecke gelaufen, wie lange habe ich gebraucht? Jetzt laufe ich die nach einem Monat nochmal und bin 2 Minuten schneller. Das ist ja schon ein super Erfolgserlebnis und das ist halt so einfach da, das einfach messbar zu machen, die Erfolgserlebnisse. Und ich glaube, das gibt halt vielen, die vielleicht auch gerade so stagnieren beruflich, subjektiv und denken so, ey, ich komme nicht so richtig weiter. Und dann daraus zu lernen, ey, wenn ich hier trainiere und mich wie so ein Terrier dran festbeiße an meine Ziele und da auch nicht loslasse, dann werde ich irgendwann das Ziel erreichen durch das Training, den Fortschritt in meiner Trainingsleistung. So. Und ich glaube, das ist halt schon ein Learning für viele, die dann mit dem Laufen anfangen, dass man halt durch strukturiertes und nachhaltiges Training da über kurz oder lang auf jeden Fall Erfolge feiern wird.
Absolut. Da hake ich kurz ein, Thema Messdaten, weil ich da auch mal ganz gern mit den Menschen bespreche. Also auch mit Profisportlern, auch unabhängig von meinen Daten auf mein Gefühl achte und höre. Und nach einem halben Jahr Training, wie sich 10 Kilometer, die unmachbar waren, also einfach nicht schaffbar für viele Menschen, oder 5 Kilometer, sich plötzlich total leicht anfühlen und man schwuppdiwupp plötzlich 15 Kilometer laufen kann und auch nach wie vor lernen, neben den ganzen Messdaten, auch darauf, okay, was macht mein Puls, wie fühlt sich das an, was macht meine Atmung, schaffe ich es auch mehr, vielleicht mit der Nase zu atmen, also auch da so eine Körperbeherrschung auch reinbekommen. Mhm. Ist das auch was, wo du mit deinen Klienten arbeitest?
Ja, also viele haben auch einfach noch keine gute Sportuhr oder haben eine Uhr, mit der nichts anzufangen ist oder so. Ja. Und natürlich ist es, also ich arbeite immer häufig mit so Pulszonen und da gebe ich ganz klar auch mit, ey, wie fühlt man sich dabei? Mhm. Wenn du in Zone 1 läufst oder Übergang Zone 1, 2 eher regenerativ oder Grundlagenausdauer 1, dann fühlt sich das so oder so an, dann kannst du ruhig atmen, die Muskulatur fühlt sich gut an, du hast das Gefühl, du könntest immer so weiterlaufen, du kannst dich unterhalten, dass man halt auch sehr viel übers Gefühl geht und gar nicht nur über Messdaten. Weil es kann auch immer sein, was ich halt auch ganz schlimm finde, wir sind ja schon sehr messgesteuert auch. Ja, und das Gefühl ist, ich habe jetzt hier eine neue Garmin oder eine neue Polar, was auch immer, und ich habe, meine Uhr zeigt mir immer 180er Puls. Ich bin jetzt eine Woche nicht gelaufen, weil wird mir immer angezeigt 180er Puls und da kann irgendwas nicht stimmen. So. Und ich walk jetzt nur noch. Und dann sage ich so, ja, vielleicht hast du ja schon mal überlegt, dass das ein Messfehler ist. Wo ein bisschen dann sagen dir so, ja, ich mache jetzt auch nur Handgelenksmessung und dann sehe ich schon, wie die Uhr angelegt ist, nur so, da, ne, das ist gar nicht feste so dran. Dann ist es vielleicht im Winter, wo es mit Handgelenksmessung eh nicht so richtig funktioniert. Da sage ich, ja, oder die Uhr ist einfach defekt, aber wie kann man denn so wenig nach Gefühl gehen und wie kann man so nur noch nach Messdaten gehen, dass man sich komplett die Freude rausnimmt an dem Laufen und da dann eine Woche nicht läuft, weil die Uhr halt vielleicht defekt ist. Also das finde ich schon mittlerweile, da muss man echt aufpassen, dass man nicht in diesen Messstrudel reinkommt und sich nur noch von Daten lenken lässt. Also das sehe ich tatsächlich auch kritisch, dass man sich halt komplett nur noch auf Technologie verlässt und gar nicht mehr in sich reinhorcht. Wie fühlt sich das an? Wenn ich zum Beispiel ruhig atme, wenn ich ein gutes Gefühl habe, ist mir völlig egal, was mir meine Uhr sagt. Die können mir auch 210er Puls, dann würde ich sagen, ja, ist ja ein Messfehler, ist ja klar. Aber gerade wenn man damit anfängt und gar kein Gespür dafür hat oder so viel zu sehr messgesteuert ist, nenne ich es jetzt mal, dass man gar kein Gefühl mehr für seinen Körper hat. Und klar, also mit Atmung und so, damit arbeite ich tatsächlich auch in meinen Laufkursen von der Laufschule Münster.
Ja, also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man sich von der Technik auch nicht falsch leiten lässt. Also gibt ja dann noch Menschen, die 24/7 die Uhr tragen und dann steht in der Früh plötzlich da Schlafqualität nur 75%. Ja. Lieber mal darauf hören, hey, fühle ich mich ausgeschlafen? Ja, nein. Ich habe das auch ein bisschen beobachtet und es ist total spannend und da gibt es Messfehler und es sind so viele Parameter und die Uhr am Handgelenk ist natürlich jetzt auch keine sehr präzise Messung. Also da muss man wirklich auch aufpassen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein schönes Tool, glaube ich, weil gerade um mit dem Gefühl zu arbeiten oder auch wenn jemand Angst hat, mal die ersten 10 Kilometer zu laufen und merkt, ja, okay, der Puls, für mich fühlt sich einfach ein Puls von 140 extrem hoch an. Wenn man aber erklärt, hey, das ist voll im grünen Bereich, voll im gelben Bereich, voll fein, so sich das Gefühl, die Diskrepanz zwischen Gefühl und den physischen Daten einfach da auch irgendwie ein bisschen annähern kann.
Verstehe mich da nicht falsch. Ich liebe meine Garmin. Also ich Ich habe die wirklich bei jedem Lauf um, habe immer meinen Brustgurt um und bin auch sehr datenaffin. Ich gucke mir das auch an. Ich gucke meine Strava-Auswertung an. Wie war ich vor einem Jahr drauf? Wie entwickelt sich meine VO2 Max? Ich bin schon sehr, ich mag die Daten, ich mag die Technologie, aber ich denke, ich habe eine ganz gute Balance
Ja.
gefunden und höre halt trotzdem auf meinen Körper und egal, was mir die Uhr sagt, ich würde mich davon nicht zu sehr beeinflussen lassen. Ich finde das gut, als das so alles zur
Orientierung.
Orientierung, zum Beispiel so Herzfrequenzvariabilität, Ruheherzfrequenz, Schlafdaten gucke ich mir auch an und so.
Ja.
Und das halt zu schauen, bin ich auf dem richtigen Weg und
Ja.
das davon nochmal vielleicht unterstreichen zu lassen, ey, alles fein. Oder auch mal zu sagen, ich bin momentan ein bisschen im Übertraining oder ich laufe Gefahr, die Herzfrequenzvariabilität ist gerade deutlich abgesunken, Herzfrequenz steigt gerade im Höhentrainingslager, musste man da ein bisschen vorsichtig sein. Das sind für mich total wertvolle Daten und damit arbeite ich sehr, sehr viel. Aber ich meine nur, dass man halt für sich, glaube ich, die richtige Balance finden kann und nicht nur auf Daten gehen darf.
Das ist auch, da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Muss man, glaube ich, auch einfach nochmal differenzieren zwischen Profi und Spitzensport. Das ist datenbasierend und das ist unheimlich wichtig, weil das sind halt einfach extrem wichtige, ja, Messwerte, die man braucht, um auch das Training zu steuern, um auch ein Übertraining zu verhindern, um, da spielt ja dann auch Ernährung, Schlaf, Regeneration. Jeder hat individuelle Trainingspläne. Das ist ja sehr extrem präzise heutzutage. Und ich glaube, das ist meine Meinung, im Amateursport muss man nur trotzdem manchmal aufpassen, dass man sich nicht verliert in den Daten.
Absolut.
Und das wäre jetzt auch die nächste Frage. Dadurch, dass du ja wirklich so zwischen Profisport und auch als Trainer mit sehr ambitionierten Amateursportlern und Sportlerinnen zusammenarbeitest, wo würdest du sagen, sind da so die größten mentalen Unterschiede, mit denen sich die jeweiligen Menschen beschäftigen?
Zwischen Profi und Amateursport.
Ja.
Ich meine, im Amateursport ist ja so sehr typisch, dass man sich einfach nicht auf den Sport konzentrieren kann. Da hat man noch 10 andere Schauplätze und man hat Family, man hat einen Job, man studiert und dass es da gar nicht so einfach ist, das richtige Ausmaß an Training. Also das ist auch ein Balanceakt. Also das ist wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, dass man sagt, gerade wenn man jetzt sagt, ey, ich mache jetzt hier Double Threshold-Einheiten, habe aber Familie und habe einen Job und am Samstag ist eigentlich so Family Day, aber mein Trainer schreibt mir auf, morgens 6 mal 6 Minuten Schwelle und dann abends nochmal 20 mal 400. Ja, wie soll das gehen? So, ne? Und das, also ich bin in der gleichen Situation, aber da muss man halt immer so ein bisschen schauen, ist das überhaupt realisierbar oder ist es halt zu viel und dass der Sport, wenn der Sport andere Lebensbereiche stört oder unterbuttert, dann wäre ich halt immer so vorsichtig und dann sage ich so, ist der Sport so wichtig, dass du halt alles andere hinten anstellst? Ist das deine Priorität wirklich? Also warum ist es deine Priorität? Aus welchen Beweggründen? Und warum versuchst du da nicht mehr die Balance zu finden? Und warum, also ich muss halt als Trainer halt immer auch steuern oder halt schauen, dass die halt sportlichen Fortschritt machen, muss aber halt immer im Hinterkopf haben, dass das, was ich aufschreibe, wenn ich jetzt sage, erster Weihnachtstag, zwei Sessions so, störe ich da den Familienfrieden mit, ne? So, und da muss man halt immer gucken. Und deswegen ist es so wichtig, da halt auch ganzheitlich auf Athleten oder Athletinnen anzugehen, die im Amateursportbereich sind, weil bei vielen ist es vielleicht nicht die smarteste Lösung, wenn man sagt, man stellt den Sport an erster Stelle, vor allem, wenn man da halt kein Cent mit verdient und
Ja.
eher sehr viel Geld für neue Carbon-Schuhe mit ausgibt.
Ja.
Ne?
Das heißt, ein Riesenthema ist einfach eine unterschiedliche Priorisierung, glaube ich. Im
Absolut.
Profisport ist es einfach klar, also es ist der
Ja.
Job, wo die Prio ist. Und da gebe ich dir voll recht. Und es gibt einfach sehr ambitionierte, auch sehr, sehr gute und erfolgreiche Amateursportler, wenn man jetzt unter Definition, sie verdienen trotzdem nicht ihr Geld im Sport, sondern haben noch einen normalen Job. Nur, dass da einfach extrem viele Nebengeräusche auch
Ja.
stattfinden, sei es im sozialen Kontext, also auch Nebengeräusche gar nicht im
Nicht
negativen
negativ, nee, nee,
Kontext, nee,
überhaupt nicht.
gar nicht, die man aber ja, zu beachten hat. Auf der anderen Seite, und das erlebe ich wieder oft im Profisport, werden genau diese Nebengeräusche oft vergessen, dass die so unheimlich wichtig sind, dass die auch funktionieren, die der Profisportler oft, das ist meine Erfahrung, aus dem Auge verliert. Und gar nicht merkt, wie wichtig es eigentlich ist, dass rundherum dieses System, oder ich beschreibe es auch manchmal so als Kissen oder Rahmen, einfach auch ganz gut funktionieren muss und dass man auch achtsam auf diese Nebengeräusche sein muss.
Absolut, ja. Ja, ich meine, ich war auch in so einer Situation vor, ich glaube jetzt schon auch 7, 8 Jahren, wo ich viel Sport gemacht habe, aber damals halt noch nicht viel Geld mit verdient habe und gesagt habe, ja, was machst du eigentlich mit deinem Leben so? Und da war es halt auch so, da wurde gerade mein erstes Kind geboren vor 7 Jahren und dann war halt so der Scheideweg, ne, wo meine Frau dann auch gesagt hat, ja, was, du gehst ja zweimal am Tag trainieren, so wofür? Und dann da habe ich mich auch gefragt, ja, was mache ich ja eigentlich? Ne? Und da war irgendwann so, gehe ich jetzt in die Richtung, dass ich versuche, so mit Social Media und den Kram und auch mit Events, mit Laufschule und so weiter, mir was aufzubauen, dass ich wirklich sagen kann, mit Laufen verdiene ich mein Geld oder machst jetzt einfach eine Physiopraxis auf oder arbeitest als Angestellter in der Physiopraxis und lässt halt den Sport so hinterüberfallen. Aber mir hat das so viel hinüberfallen. Aber mir hat das halt so viel Spaß gemacht, das Laufen, das Training dahin, mich auf etwas spezifisch vorzubereiten. Und durch meine Mutter wusste ich halt auch, dass ich halt so ein gewisses Talent für sehr lange Strecken habe. Und da habe ich auch so meine Zukunft im Sport gesehen. Und ja, da habe ich immer gesagt, hey, versuch's es einfach mal, ne? Und versuch's es einfach mal, dass du halt nur noch laufen kannst, gehen kannst und davon leben kannst, ne? Und jetzt 7, 8 Jahre später kann ich halt sagen, das habe ich geschafft, so,
Ja.
ne? Also check, so einfach. Ich meine, so Social Media hat das Game total verändert, ne? Also das ist einfach, vor 15 Jahren hätte ich nie sagen können, ey, ich lebe von dem Sport, aber mittlerweile hat sich das so verändert, dass ich halt durch ganz verschiedene Sachen, die ich mache, vom Laufen einfach sehr
Ja.
gut leben kann.
Ja.
So.
Ja. Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, zu laufen macht dir extrem viel Spaß, irgendwann an einem Punkt gewesen, ja, wo man sich fragt, ist es vielleicht zu viel? Gibt es da oder kannst du so früh Warnzeichen benennen? Also ich habe hier den Satz auch aus deinem Vlog, zu viel von Sachen, die Spaß machen, sind trotzdem zu viel. Also geht es vielleicht auch ein bisschen ums Übertraining, aber auf der anderen Seite, die Frühwarnzeichen sind ja oft ähnliche, wenn es zu viel von etwas wird. Also gerade auf mentaler Ebene, klar, körperliche Ebene ist klar. Aber was auf mentaler Ebene oder wo würdest du sagen, also auch für die Zuhörerinnen, was sind so Hinweise, wo man sagt, puh, da sollte man ein bisschen hellhörig werden?
Also ich gebe auch offen zu und ich rede auch sehr offen drüber, dass ich ja gerade so in der Corona-Zeit so einen Punkt hatte, wo ich sehr, sehr viel angenommen habe und weil ich bin ein Mensch, ich brauche immer sehr viel Sicherheit und ich hatte dann tatsächlich so Existenzängste, als es halt da hieß, ey, man darf sich nicht mehr mit anderen treffen. Ich musste die Laufschule auch im Jahr immer gucken auf die politischen Entscheidungen, ganz kurzfristig drauf eingehen. Das hat sehr viel Energie und Kraft gekostet und trotzdem hatte man halt deutlich weniger Einnahmen. Dann lief dieses Ganze über Instagram, es gab keine Workshops mehr. Damals wurden ja auch die Sportcheck Woman Days abgesagt, wo ich eigentlich Trainer war und dann sehr viel wurde abgesagt, eigentlich alles. Verträge wurden gekündigt aus Betriebsgründen, dass halt einfach wirtschaftlich die Unternehmen sich das nicht mehr leisten können und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach alles angenommen, habe alles gemacht und so. Und dann wurde es aber wieder aufgenommen und da war es einfach viel zu viel, was ich gemacht habe. Ich habe damals dann 20 Athleten betreut, war hier und da, dann fing es wieder an mit Workshops, Events und ich war einfach nur noch unterwegs. Und dann habe ich mich also auch wenn ich mit meinen Kindern dann unterwegs war, ich war immer so gestresst, also ich konnte wirklich gar nicht mehr Entspannung finden.
Ja.
Ne? Also ich war wirklich immer sehr, sehr direkt bin ich gestresst gewesen auf so Situationen. Das ist, glaube ich, schon so
Gereizt.
gereizt auf alle
Ja.
Sachen, so Kleinigkeiten, in so
Ja.
alltägliche Kleinigkeiten war ich komplett gereizt. Dann, dass man nicht abschalten kann, also dass ich halt, wenn ich dann abends die Kinder ins Bett gebracht habe oder so, ich habe mich dann auf die Couch gesetzt, ich konnte nichts machen, ich konnte nicht ein Buch in die Hand nehmen, ich konnte nicht den Fernseher anmachen. Ich war immer am Smartphone, habe irgendwas gemacht, habe also wirklich dieses so schon irgendwie, man hat sich gefühlt wie ein Workaholic. Man muss
Ja.
immer noch was machen, Pläne schreiben,
Extrem
hier noch, genau,
getrieben, so.
getrieben, genau, das ist ein richtig gutes Wort. Ich war völlig getrieben von der Arbeit, von Machen. Du musst produktiv sein, sonst habe ich mich wirklich so unnütz gefühlt. Ja, wirklich, dass ich halt nur was wert bin, wenn ich halt schaffe, wenn ich halt produktiv bin. Und da war ich halt so in diesem getriebenen
Schlaf.
Ja, also
Auch
wirklich, ja,
weniger.
genau, also da war ich so drin, ich konnte auch schlecht einschlafen, da bin ich nachts aufgewacht, habe mir Gedanken gemacht, dieses Grübeln, ne,
Grübeln,
dass man
ja.
grübelt, wie schafft man das alles, ne, wie kann man das einfach handeln? Morgens Kinder aus dem zur Kita gebracht, dann teilweise Kita hat angerufen, hol die ab, ist krank oder Personalmangel oder so, ne, und dann
Ja.
direkt so schlecht gelaunt, direkt auch so, ne, Kopfkino, das schaffe ich alles nicht und so. Ne? Also es ist halt schon, das war so eine Phase, die war nicht schön, hat mir aber einiges gezeigt, so dass man auf sich auch achten sollte, nicht alles annehmen kann. Und auch diese Frühwarnmechanismen des Körpers ernst
Ja,
nehmen
ja,
sollte. Ne? Also
ja.
jetzt nochmal zusammenfassen, also ich kenne mich tatsächlich da nicht so gut mit aus, aber ich kann nur sagen, wie es bei mir war, dieses Gefühl von getrieben sein, dass man nicht
Ja.
mehr zur Ruhe kommen kann, dieses schnell gereizt werden und dass man halt nicht gut schlafen kann. So, das
Ja.
waren bei mir so
Ganz
die,
klassischen
genau, die ganz
Symptome,
klassischen,
so
die Symptome. Also ich kann das nur von mir berichten, ich weiß gar nicht, ob es
Burnout.
bei, ja, genau, aber wirklich, was
Ja,
man
ja, ja,
heutzutage so
ja.
unter kleinem
Ja,
Burnout verstehen würde,
absolut.
ne? Also,
Absolut.
und das hatte ich halt wirklich eine Zeit lang, wo ich irgendwann gedacht habe, ey, ganz ehrlich, wenn du auch noch guter Läufer sein möchtest, da ist der Cortisolspiegel chronisch so hoch, das wirst du nicht lange schaffen. Also das fördert Verletzungen, das fördert Übertraining, so kann man halt keine Leistung bringen. Ne? Und dann habe ich wirklich, ich habe damals alle Athleten abgegeben. Ich habe wirklich gesagt, ich mache das nicht mehr. Ne? Alles, was ich nicht mehr muss, mache ich nicht mehr. Ciao. So aus meinem Leben gestrichen. So eine Liste gemacht, was bringt mich weiter, wo kann ich, was macht mir Spaß. Dann habe ich auch in der Praxis bin ich halt rausgegangen. Das heißt, ich habe dann komplett gesagt, ich bin jetzt selbstständig und mache nur noch das, was mir Spaß macht. Weil ganz ehrlich, also was ich da gemacht habe, das war völlig überflüssig. Das hätte ich alles nicht machen müssen. Also es war eher so aus meiner Panik getrieben halt, dass ich so nicht alles annehmen kann und nicht alles machen kann. Und dann gepaart mit diesen Existenzängsten aus der Corona-Zeit, die übrigens auch völlig übertrieben waren und völlig unbegründet waren.
Ja, aber
Aber es
wenn
ist
man
halt,
mal in dem Strudel drin
genau,
ist
ja. Und
und
so rückblickend, wenn man so reflektiert, so das meiste völlig unnötig. Ne?
ja.
Und
Aber wie du sagst, es ist auch ganz wichtig, natürlich die Mechanismen dahinter anzuschauen. Also was hat eine Rolle gespielt, dass es so weit kommt? Und es ist, wenn man sich mit Leuten unterhält, erlebt man das ja ganz oft, ja, kenne ich auch. Und in ganz vielen Fällen, wenn man so diese Symptome hat, deswegen spreche ich die auch immer gerne an, weil der Mensch funktioniert extrem lange, extrem gut. Und dann sind wir wieder hier in der Sportpsychologie, im Leistungssport extrem gut und noch viel, viel länger gut. Und es ist auch ein Riesenunterschied, psychisches Wohlbefinden und mentale Stärke. Und selbst wenn es einem Menschen an sich nicht sehr gut geht, funktioniert er noch sehr lange sehr gut und kann auch extrem gut performen. Aber irgendwann funktioniert es nicht mehr und dann haut es eben komplett den Schalter raus.
Hast du denn noch Tipps in solchen Situationen, wie man sich da aus so einem Strudel nochmal, also gibt es da so
Ja.
eine, ich würde natürlich erstmal, also wäre das noch so weitergegangen, hätte ich alleine aus diesem Strudel nicht mehr raus kommen können, hätte ich mir irgendwann Hilfe gesucht, ganz
Genau,
klar. So,
ja,
aber
genau.
würdest du so, hättest du noch so Selbsthilfetools, dass man sagen kann, dass man sich selbst sozusagen da ein bisschen rausnehmen kann oder also irgendwelche Tipps, um sich
Du
selbst zu
hast jetzt
helfen?
schon ganz gut beschrieben, also ich glaube, in erster Linie würde ich mir wirklich Hilfe suchen, damit jemand objektiv draufschaut, weil es ist ja auch oft belastend fürs Umfeld. Dementsprechend ist es schon mal gut, wenn man irgendwie einen externen Ansprechpartner hat, der da mal objektiv mit einem das bespricht. Dann gibt es so eine Art Psychoedukation, also man bespricht auch, okay, wie kam es jetzt dazu, was für Mechanismen spielen eine Rolle und parallel währenddessen sich zu stabilisieren. Also wie du sagst, du hast einfach den Fokus darauf gelegt in der Zeit, Dinge, die dir gut getan haben. Also wie stabilisiere ich mich wieder? Selbstfürsorge, also was tut mir gut, positive Aktivitäten, auch vielleicht sich zu überlegen, was habe ich immer getan, was mir gut getan hat und natürlich in der Zeit total vernachlässigt habe. Und darauf den Fokus zu legen, dann sich die Mechanismen anschauen, wie kam es dazu, was sind vielleicht auch meine Motive, ist vielleicht auch meine Leistungsmotivation viel zu hoch und dementsprechend das Risiko, dass ich frustriert werde oder enttäuscht werde, sehr hoch. Dann zu hinterfragen. Also da gibt es so die CCC-Technik, finde ich ganz gut. Check it, also was für ein Gedanke ist, oder catch it, was für ein Gedanke ist da gerade. Check it, hinterfrag ihn und change it, kannst ihn ändern. Also deine Existenzängste, wenn du die in dem Moment reflektiert, objektiv mit jemandem betrachtet hättest du vielleicht sehr schnell festgestellt, es ist eine irrationale Angst. wenn man in dem Strudel drin ist, ist es sehr schwierig. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu stabilisieren. Externe Hilfe ist gut, weil man natürlich auch das Umfeld entlastet. Und dann die Mechanismen zu hinterfragen und auch überlegen, okay, wo möchte ich jetzt hin? Und wie komme ich dahin? Also dann auch wieder einen Plan und eine Struktur sich zu holen.
Ja.
Und dann kommt man eigentlich immer relativ gut wieder ins Fahrwasser. Aber was ganz wichtig dabei ist natürlich Geduld und Akzeptanz. Also bei mentalen Themen oder psychischen Störungen oder einfach psychischen Erkrankungen ist es ganz schwierig, weil man es nicht direkt sieht. Und deswegen bringe ich ganz oft den Vergleich, bei Sportlern ist der super, ja, was würdest du denn machen, wenn du jetzt beide Beine gebrochen hättest?
Ja.
Ah ja, klar, gut.
Ja.
Dann Operation, dann kommt der Reha-Prozess, dann kommt langsam wieder der Aufbau. Das Ganze dauert wahrscheinlich ein Jahr, bis ich wieder fit bin. Bei psychischen Themen ist es mehr so, okay, jetzt habe ich mit jemand gearbeitet, in 2 Wochen muss es wieder gut sein. Das ist aber auch eine Verletzung, die es gilt zu akzeptieren, eine Reha zu machen, die Wunde auch irgendwo zu heilen. Es bleibt vielleicht auch eine Narbe, die mich aber vielleicht auch daran erinnert, dass gewisse Dinge nicht so toll liefen. Ist ja auch nicht so schlecht vielleicht, weil lieber irgendwas frühzeitig erkennen oder auch einen Fehler erkennen, um es langfristig dann auch einfach anders zu machen.
Ja, finde ich total hilfreich. Also danke schon mal jetzt auch von meiner Seite. Werde ich dich auf jeden Fall dann anrufen, falls ich nochmal merke.
Du darfst mich jederzeit anrufen, David.
Sehr gut. Aber ich glaube halt, dass auch wahrscheinlich einige von den Zuhörern und Zuhörerinnen sich vielleicht angesprochen fühlen und vielleicht auch und denken, hey, oder vielleicht im Umfeld jemanden haben, der gerade da wirklich in so einem Strudel ist.
Ja.
Und finde ich, glaube ich, echt gut und hilfreich, dass wir es mal angesprochen haben.
Ja, absolut. Und es ist ja auch ein Thema, also man kann wirklich viel machen. Man darf halt nur nicht vergessen, dass es einfach schon auch eine Verletzung ist und man da Geduld braucht. Aber ich meine, ich würde jetzt in dem Job auch nicht arbeiten, wenn ich nicht irgendwo da auch Erfolg drin hätte.
Ja.
Also das ist vielleicht meine eigene Leistungsmotivation. Ich möchte auch irgendwo sehen, dass man mit der Arbeit gemeinsam an Ziele kommt und Ziele erreichen kann. Dazu bin ich wahrscheinlich auch zu ehrgeizig. Aber es gibt einfach viele positive Erlebnisse und Erfahrungen. Und das ist ja auch was, was mich in meiner Arbeit irgendwo auch antreibt oder auch bestätigt und motiviert, das zu machen, was ich mache und auch so einen Podcast zum Beispiel zu machen, weil genau solche Gespräche sind auch irgendwie sehr bereichernd. Ja, wir kommen so langsam zum Ende und wir waren jetzt gerade schon bei Tipps und da der Podcast sich ja wirklich an, ja, nicht nur Profisportler, sondern auch an Amateursportler, aber auch an Menschen gerichtet ist, die daraus was lernen können, habe ich noch ein Zitat von dir zum Thema innerer Schweinehund. Ich kriege die Frage auch ganz oft. Natürlich von jemandem, der Ultramarathons läuft, der muss den inneren Schweinehund überwinden können. Und du sagst, da ist jeder individuell, aber Motivation ist immer ein Stichwort. Ich stelle mir immer wieder Worst-Case-Szenarien im Training vor, damit ich später im Rennen positiv von mir selbst überrascht bin. Das hilft mir dabei, in einen mentalen Flow zu kommen. Hast du da ein Beispiel für? Oder bringst du das auch deinen Klienten bei? Ich habe schon so eine vage Vorstellung.
Ich gebe so Workshops und ich gebe auch, in meinen Laufkursen hat Sportpsychologie mittlerweile auch einen Platz, was ich wichtig finde. Aber das mache ich nicht, sondern das macht die Katja, die das mit mir macht. Und die Katja Thekler. Und deswegen halte ich mich da ein bisschen raus. Aber mir war es ganz, ganz wichtig, jemanden zu haben für meine Laufschule, für meine Workshops, die davon Ahnung hat. Und zu deinem Zitat, ich hatte ganz lustig bei dir irgendwas bei Insta Live gesehen, glaube ich. Und da war das Thema, ob man oder wie man so an Race-Strategien daran kommt. Und da war eine Sache, die ich total interessant fand, weil für mich hat das total interessiert, weil ich gerade in so einer Phase war, wo ich so ein paar schlechte Wettkämpfe hatte und tatsächlich da mal ausgestiegen bin. Ich hatte keine Verletzung, ich war nicht krank, ich hatte einfach ein schlechtes Rennen und bin ausgestiegen. Und dann hatte ich nochmal ein nächstes Rennen, 10 Kilometer, wollte irgendwie 31 Rennen und die ersten 3 Kilometer liefen nicht, bin ich ausgestiegen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, so, Mann, jetzt steigst du immer aus, wenn es schwierig wird. Und dann hatte ich zufällig bei Insta Live was bei dir gesehen, dass du von diesem Worst-Case-Szenario so berichtet hast und ich habe das so ein bisschen zurechtgelegt und fand das total spannend, weil ich hatte da so hohe Erwartungen, weil das Training lief auch eigentlich gut, dass ich dann immer, wenn sich halt 3:08 so anstrengend angefühlt hat, dachte ich immer so, habe ich meine Erwartungen total untererfüllt. Ich war total frustriert, total verärgert. Und dann hat man sich da so...
Kannst du es gleich bleiben lassen.
Genau, kann ich gleich bleiben lassen. Und dann bin ich halt auch rausgegangen. Was machst du hier eigentlich?
Ja, klassische und genau, innere Selbstgespräche, destruktive.
Genau, das, ja, mega, mega. Ja. Und dann habe ich das bei dir gehört und dachte so, ja, kannst du das mal ausprobieren. Und dann habe ich im nächsten Rennen auch wieder, glaube ich, einen Zehner und so, habe ich mir halt vorgestellt, dass alles katastrophal läuft, ganz, ganz schlecht, dass du nach einem Kilometer Magenschmerzen hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so dazugehört, aber ich habe es mir selbst so...
Aber wir können ja die Zuhörer kurz abholen. Also Worst-Case-Szenario bedeutet so eine Imagination von dem schlimmstmöglichen Fall, der eintreten könnte, und sich dann die Frage zu stellen, ob man diesen Fall handeln könnte.
Genau, ja, genau. Und ich habe mir halt so verschiedene Szenarien, ich habe wirklich das vorgestellt, Kilometer 1, ich muss aussteigen, weil mein Bauch wehtut, oder ich habe mir halt einfach vorgestellt, dass es nach 2 Kilometern so anstrengend ist, dass man wirklich 4-0 läuft und gar nicht, die Beine sind so wie schwer, aber dann mir auch vorgestellt, dass ich mich da wieder rauslaufe und dann läuft es hinten raus wieder gut. So, also ich habe mich da wirklich, ich habe mir das Tool so eher genutzt, so um mich selbst zu überraschen im Wettkampf dann. Und das hat mega gut funktioniert. Ich hatte das irgendwie wirklich, ich habe, obwohl ich jetzt nicht besser war als in den anderen Rennen, mich vielleicht auch nicht besser gefühlt habe, aber ich habe mich so positiv überrascht, dass ich halt mega gut das den Zehner dann zu Ende gebracht habe und hinten raus noch schneller geworden bin. Einfach, weil ich halt mich in so eine Euphorie gelaufen bin, weil ich die Erwartung total runtergeschraubt habe. Ja. Und dann, ja, und dann mich dann in so einen Flow gelaufen habe, aus dem Grund, weil ich halt positiv überrascht bin und dann halt diese Runner's High auch hatte. Ja. Total verrückt eigentlich, ne, dass man sich selbst so ein bisschen veräppelt, so, ja, ne, seine eigene Psyche so ein bisschen veräppelt, ja, dass man halt die Erwartung einfach runterschraubt. Das, was letztendlich ja 2019 voll der Fall war. Ich war Underdog, Woche nach London, hatte überhaupt keine Erwartung und auf einmal überrascht du dich selber, kommst voll in die Euphorie rein, ins Runner's High, und dann läuft's halt noch besser als man denkt. So. Ja. Und so bin ich dann wieder dahin gekommen, dass ich halt seitdem kein Rennen mehr aufgegeben habe. So. Und da hast du mir tatsächlich sehr geholfen, ne, mit deinem It's Alive. Mega.
Ich weiß gar nicht mehr, wer mein Gesprächspartner da war. Müsste ich fast mal nachschauen. Ja. Aber es ist sehr spannend und ich finde das auch eine total coole Strategie, weil man auch einfach lösungsorientiert wird. Also man überlegt sich das Case-Szenario, überlegt sich ja, okay, komme ich da raus? Und aus den meisten, ja, schlimmstmöglichen Situationen kommt man ganz gut raus. Mhm. Und hat irgendwie eine Lösung und die gibt einem Zuversicht, die gibt einem Sicherheit, und so kommt man eben wieder so in diese Situation, okay, inneren Schweinehund überwinden, und meistens läuft es sich dann wieder rein, bis man eben im besten Falle in so ein Runner's High kommt. Ja. Und man erlebt natürlich dann, klar, so ein Flow noch mehr, wenn es vorher schwierig war, weil in diesen Flow-Zustand kommt man nicht, wenn alles easy ist, und wenn es muss eine gewisse Herausforderung einfach bestehend sein. Wir kommen dem Ende zu, und ich würde sagen, als Abschlussfrage, weil ja in 2 Tagen ist es wieder soweit. Es ist die Titelverteidigung. Jo. Es gibt ja dazu auch eine ganz lustige Anekdote mit Flo Neuschwandner zusammen. Du hast den Wings for Life Run Deutschland gewonnen 2019, 2021, 2023. Also die ungeraden Zahlen gehören dir. Die geraden
Wir haben leider 2024.
Wie sieht Sonntag aus?
Aber ist ja gut für das Psychologische, dass ich halt eigentlich nicht unter Druck stehe, weil jetzt
keine Erwartungen an dich.
Dieses Jahr bin ich nicht dran.
Du bist nicht dran. Ja.
Genau. Also 2025 stehe ich wieder unter Druck, aber genau, ich gewinne mal jedes zweite Jahr, und dieses Jahr kann ich ganz entspannt an die Sache rangehen.
Alles klar. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es natürlich verfolgen. Ich werde mir jetzt auch schon mal für 2025 dann auch wieder den Podcast-Slot reservieren. Also wenn du dann unter Druck stehst, weil die ungerade Zahl ansteht. Und in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, David. Ich fand es ein total cooles Gespräch. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und vor allem auch Spaß am Sonntag. Gibt es irgendeine Strategie? Also ihr steht ja vorne zusammen, Flo und du. Was wird da noch so kurz vorm Start ausgetauscht?
Ich denke mal, die Strategie werden wir jetzt schon im Vorfeld einmal bequatschen.
Also oder, ihr telefoniert da, oder?
Ja, und, ja, also ja. Oder kurz schreiben. Ja. Ich denke mal, wir werden... solange es geht, zusammenbleiben, weil wir wollen nicht nur hier national um die Plätze kämpfen, sondern halt auch international. Ja. Und das ist natürlich besser wissen, dass man halt so lange wie möglich zusammenbleibt. In den letzten Jahren war das für uns beide immer eine sehr einsame Nummer. Und jetzt sind wir das erste Mal, oder vielleicht 2019 war es auch schon so, aber das erste Mal, dass wir halt beide wirklich on point fit sind. Ja. Sonst war ich ein bisschen angeschlagen. 2019 hatte Flo irgendwie auch so muskuläre Probleme. Und jetzt sind wir halt beide fit. Ja. Und können uns da vielleicht auch möglichst lange mit ja, Windschatten geben und so helfen und uns abwechseln in der Führungsarbeit. Und es sind bestimmt
Ja.
auch andere Athleten, die richtig fit sind, die
Ja.
da vielleicht mitlaufen können. Aber genau, wir werden, denke ich mal, heute Abend oder morgen nochmal kurz quatschen.
Das heißt, es gibt noch so ein übergeordnetes Ziel, Deutschland für den
Genau,
globalen Sieg
richtig.
vielleicht sogar. Ja,
Genau.
cool, ich bin gespannt. Ja, vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass du wieder bei Sport im Kopf zugehört hast. Ich freue mich natürlich immer sehr über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Natürlich findet ihr auch den Link zur Laufschule und zu Davids Kanälen. Und ja, noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Sport im Kopf dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst sehr gerne ein Sternchen, damit auch andere diesen Podcast leichter finden. Ja, lieber David, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg am Sonntag und bis irgendwann mal wieder.
Ja, vielen Dank und hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Danke, ciao.
Ciao.